So, Freunde, Servus aus der Königsklasse wieder. Ich bin jetzt gerade frisch vom Start Summit gekommen. Das ist das größte Schweizer Gründerfestival gewesen in St. Gallen. Heute haben wir jemanden da, der heißt Schweizer mit Nachnamen. Du bist auch Gründer. Hallo, Jochen.
Hi, grüß dich.
Freut mich. Was machst du so?
Was macht Jochen Schweizer? Ja, das wird natürlich gar niemand wissen. Aber die, die es wissen, den kann ich nur bestätigen, der handelt mit Erlebnissen, der betreibt die Jochen Schweizer Arena, der veranstaltet Firmenveranstaltungen, der gibt Kurse und Seminare für Persönlichkeitsentwicklung und er schreibt Bücher.
Super. Und was hast du zuerst gemacht und wie kamst du dazu?
Zuerst war ich Stuntman. Das waren 20 Jahre meines Lebens, die ich sehr genossen habe. Gefährliche Jahre, aber ich habe sie sehr genossen und wurde dann Unternehmer. Und heute bin ich Mentor und gebe weiter, was ich in meinem Leben gelernt habe. Ich bin jetzt im 67. Lebensjahr und damit definitiv in meinem letzten Lebensdrittel angekommen. Das erste Lebensdrittel war wild, frei, Abenteuer, gefährlich. Das zweite Lebensdrittel habe ich viel Geld verdient als Unternehmer. Und in diesem dritten Lebensdrittel, und das dritte Drittel ist ja immer das letzte Drittel gleichzeitig, es kommt ja kein viertes Drittel, ne, geht da mathematisch nicht. In diesem letzten Lebensdrittel möchte ich Wissen und Erfahrungen, die ich generieren durfte in diesem Leben, weitergeben an die nachfolgende Generation.
Das ist toll. Da hast du auch ein Buch dazu geschrieben zum Thema, ne?
Habe ich mehrere Bücher dazu geschrieben.
Ja. Das letzte war welches? Dieses?
Das aktuelle ist ein Roman. Der heißt Die Begegnung, eine Geschichte über den Weg zum selbstbestimmten Leben. Ist tatsächlich auch mein erster Roman. Sachbücher habe ich schon einige geschrieben. Und die Idee zu diesem Roman, die hatte ich in einer Sturmnacht auf meiner Hütte im hohen Norden Norwegens. Da besitze ich so einen Rückzugsort, mein Refugium, mein spirituelles Zuhause. Und in dieser Sturmnacht stellte ich mir die Frage, wenn jetzt dieser 15-jährige Jochen, der ich mal war, dieser breitgebaute, langhaarige Revoluzzer, ja, dieser aufmüpfige Tunichtgut, wenn der durch die Tür jetzt käme, was hätte ich dem zu sagen? Und da ist mir ziemlich viel eingefallen. Und aus dem Gedanken heraus habe ich eine Geschichte konstruiert, in der sich ein jugendlicher Ausreißer und ein alter Abenteurer in einer Sturmnacht treffen. Also was für eine Überraschung, ja. Und die gesamte Weisheit, die akkumulierte Weisheit des alten Abenteurers, die wird in dieser sogenannten Rauhnacht, das ist eine dieser mystischen Nächte, die das Sonnenjahr vom Mondjahr trennen, wird eben vermittelt von Hakun an Sverir. Aber es gibt natürlich auch die Geschichte um Heimdall, um Olaf Olafsen, um die schöne, starke Ingrid. Es ist ein schöner Roman, der zu meiner großen Freude dann auch Bestseller wurde, obwohl der Literatur Experte, der die erste Rezension kommunizierte, sagte, der Jochen Schweizer wird mit diesem Buch keinen Erfolg haben, weil es so diametral in der Botschaft, in der Tiefe, in der Mystik, im mythologischen Sinne mit seiner Fun-Kick-Marke nicht korrespondiert. Aber er hat Gott sei Dank nicht recht behalten.
Was ist denn so das Key-Takeaway aus deinem Buch Die Begegnung? Also was ist der Tipp, den du jungen Leuten geben würdest, dir selber?
Es gibt drei Ebenen von Freiheit. Es gibt die Grundebene der Freiheit, das ist persönliche Freiheit, setzt finanzielle Unabhängigkeit voraus. In der Welt, in der wir leben, kannst du nicht frei sein, wenn du nicht finanziell unabhängig bist. Das ist ja für jeden was anderes, aber du musst finanziell unabhängig sein. Die zweite Ebene der Freiheit ist die politisch-gesellschaftliche Freiheit. Da haben wir leider nur wenig Einfluss drauf. Je nachdem, in welches System wir geboren sind, in welcher Zeit wir leben, ist diese politische Freiheit, die systemische Freiheit etwas, mit dem wir einfach, oder Unfreiheit, mit der wir umgehen müssen. Aber die dritte und wichtigste und höchste Ebene der Freiheit ist emotionale Freiheit. Weil emotionale Freiheit fußt auf dem Gedanken, dass ich radikal vergeben muss. Das habe ich in einem der letzten Absätze in dem Roman zusammengefasst. Das ist gar nicht lange, ich lese es mal kurz vor.
Gerne.
Nach dieser Zeit, die Hakun und Sverir verbracht haben, auf dieser einsamen Hütte, in dieser Sturmnacht, nachdem Hakun Sverir gerettet hat, der ja mit seinem Kajak in diesem Sturm an die Küste gewaschen wurde, nachdem er 2000 Kilometer nach Norden geflohen war, da gibt er ihm eine ganz wichtige Botschaft mit. Oder er fordert ein Versprechen ein von Sverrir. Er sagt, in der Vergangenheit haben Menschen dich sehr verletzt. Menschen, die dir eigentlich hätten nahe sein sollen und denen du anvertraut warst. Du musst diesen Menschen vergeben. Du musst ihnen radikal vergeben. Dieses radikale Vergeben bedeutet, dass du die Hoffnung aufgeben musst, die Vergangenheit könnte irgendwie anders sein, als sie war. Du musst radikal verzeihen, indem du akzeptierst, dass geschehen ist, was geschehen ist. Das bedeutet nicht, dass du akzeptieren musst, dass es in Ordnung war, aber du musst anerkennen, dass es geschehen und nicht mehr zu ändern ist. Indem du das tust, verhinderst du, dass die Vergangenheit dich gefangen hält. Du willst frei sein. Du willst nicht der Gefangene deiner Erinnerungen und Emotionen sein. Darauf könntest du kein freies Leben aufbauen. Es braucht mehr Kraft zu vergeben, als es Kraft braucht, rachsüchtig und wütend zu sein. Radikales Verzeihen exkulpiert die, die dich verletzt haben, in keinster Weise. Es rechtfertigt ihr Verhalten nicht. Vergebung ist ein Geschenk, das du dir selbst machst. Noch viel schwerer als anderen zu verzeihen ist, sich selbst zu verzeihen. Nur wenn du verzeihen kannst, wirst du frei sein, Sverrir. Du wirst bereit sein. Und dann trennen sich diese beiden Männer, nachdem das ganze gesamte Lebenswissen von Harkun sich auf Sverrir übertragen hat. Und das ist mir einfach eine große Freude. Deswegen heißt es ja auch so, die Begegnung, eine Geschichte über den Weg zum selbstbestimmten Leben. Denn jeder Mensch kann etwas mehr Freiheit und etwas mehr Selbstbestimmung in sein Leben holen.
Das ist wunderschön. Gab es denn eigentlich bei dir selber dann auch einen Moment, wo du sagst, da musste ich jemandem verzeihen und mir selber verzeihen? Und was war das?
Unbedingt, unbedingt. Aber das würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn ich darauf eingehen würde. Aber auch ich bin verletzt worden und auch ich habe schreckliche Fehler begangen. Aber es macht keinen Sinn, zurückzuschauen. Es macht auch keinen Sinn, zu bereuen. Denn Reue ist ja auch sowas wie ein Angriff auf dich selbst. Du musst in der Lage sein, anderen zu vergeben, aber du musst auch in der Lage sein, dir selbst zu vergeben. An einem bestimmten Punkt, nicht sofort, aber an einem bestimmten Punkt.
Und dann kannst du auch an dir selber wachsen und dich selber weiter entfalten. Du
kannst dich selbst weiterentwickeln zu einem freieren und selbstbestimmteren Leben.
Was macht dir denn so am meisten im Leben Spaß?
Am meisten macht mir Spaß, anderen Menschen Freude zu machen, ihnen Erfahrungen zu vermitteln, die sie nicht machen würden, wenn sie mir nicht begegnet wären. Ich habe 50 Jahre lang gebraucht, um den eigentlichen Sinn meiner Existenz zu begreifen. Ich glaube, mein Dharma, also meine Bestimmung ist, dass ich bringe Menschen, die mir begegnen, dazu, Dinge zu tun, die sie nicht tun würden, wenn sie mir nicht begegnet wären. Und damit bereichere ich das Leben von Millionen Menschen durch natürlich meine Unternehmensaktivitäten. Da geht es ja um Erlebnisse und Erfahrungen. Und im persönlichen Coaching-Bereich natürlich durch die Begegnung mit mir. Und da geht es halt immer um ganz außergewöhnliche Dinge, die es dann zum Erleben gibt.
Dharma hast du gerade gesagt. Wo kommt das denn? Habe ich noch nie gehört.
Das Dharma, das ist im Prinzip, das ist die Kumulation der geistigen Gesetze im Buddhismus.
Bist du ein Buddhist selber oder wie kommt das?
Ich glaube nicht, dass ich mich jetzt als vollständigen Buddhist bezeichnen würde, aber ich differenziere Christentum und Buddhismus. Also ich war Waldorfschüler, ich bin protestantisch erzogen. In der Christengemeinschaft ist die anthroposophische protestantische Kirche. Ich glaube, im Christentum gibt Gott Halt. Im Buddhismus gibt der Mensch sich selbst Halt. Und der Buddhismus ist eine Erfahrungsreligion, die uns die Werkzeuge an die Hand gibt, uns selbst Halt zu geben. Es passt mehr so zu meiner Lebenseinstellung.
Sehr schön. Weißt du noch, was du werden wolltest, als du klein warst? Was wolltest du da werden? Weißt du das noch?
Ich wollte sein, nicht werden. Und ich wollte das Außergewöhnliche erleben, das Außergewöhnliche erfahren. Ich wollte das Ungewöhnliche erreichen. Und ich habe sehr schnell verstanden, wenn ich das tue, was alle tun, dann werde ich bekommen, was alle bekommen.
Da gab es so ein Gedicht, das hieß The Road Not Taken, glaube ich. Also wenn du quasi das machst, was der Seitenausfallschritt ist aus der Masse.
Ja, durch den Wald, ja. Ich ging, ja.
Ja.
Der Weg teilte sich, ich nahm den weniger Betretenen. Schönes literarisches Bild, kannst du auch übersetzen in den schönen Satz, do not follow where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail.
Ist das was, was du den Leuten raten würdest?
Das hängt vom Psychogramm der jeweiligen Person ab. Es gibt keine pauschalen Ratschläge, weil jeder Mensch hat Gott sei Dank seine eigene Struktur. Ich gehe ja von der anderen Seite ran. Ich sage, du musst das Leben aus dem Holz schnitzen, aus dem du gemacht bist.
Schön.
Was zu der Frage führt, ja, aber aus welchem Holz bin ich denn dann eigentlich gemacht? Und ich lehre das nach meiner These so, dass ich sage, also als allererstes musst du akzeptieren, dass du Teil einer genealogischen Kette bist.
Heißt?
Teil einer genealogischen Kette.
Heißt was?
Das, was du bist Teil einer genealogischen Kette. Das bedeutet, du hast in den letzten 10 Generationen 1024 Vorfahren, du übrigens auch, ich auch, du auch. Und diese genetische Zusammensetzung, die ist eben dann 10-mal gewürfelt worden. Und zum letzten Mal ist sie gewürfelt worden, als deine Eltern zusammenkamen. Nicht wahr? Also du bist Teil dieser genealogischen Kette, die du ja 30.000 Jahre und, ich weiß gar nicht, 10.000 Generationen prinzipiell mal zurückverfolgen kannst, zumindest gedanklich. Und das gilt es anzuerkennen, daran ist nichts zu ändern. Zweitens, deine Geworfenheit. Wie wirst du auf diese Welt geworfen? Bist du das in Liebe gezeugte und erwartete Kind einer wohlhabenden Akademikerfamilie oder bist du das Kind einer Vergewaltigung? Das kannst du dir nicht aussuchen. Und der dritte Faktor ist deine Sozialisierung. Auch da bist du zunächst mal in einer Situation, dass für dich entschieden wird. Und es ändert sich etwa im Alter von 15 Jahren. Weil da beginnen junge Menschen, manche heutzutage auch noch viel früher, für sich zu entscheiden und auch ein Bild davon zu bekommen, wer oder was sie sein wollen. Und das ist der Zeitpunkt, wo du zum Unternehmer deines eigenen Lebens wirst, wo du der Kapitän des Schiffes bist oder wirst, mit dem du durchs Leben steuerst. Und dieses Bewusstsein, das lehre ich, du brauchst dieses Bewusstsein und wenn du dieses Bewusstsein hast, dann weißt du, dass am Ende alles von dir selbst abhängt.
Als Kapitän deines Lebens, wie gehst du da als Jochen Schweizer mit brenzlichen Situationen zum Beispiel um?
Gelassen, sachlich. Wenn ich auf große Probleme treffe, weiß ich, dass dieses große Problem wahrscheinlich mal ein kleines Problem war, was nicht behandelt wurde, deswegen konnte es groß werden. Und ich löse Probleme, indem ich sage, das ist kein Problem, das ist eine neue Situation und zerlege das in verschiedene kleine Situationen, die ich nacheinander abarbeite. Aber es bringt nichts, in Panik zu geraten, sondern man schlägt sich mit den Mitteln auf der Position, auf der man eben gerade steht.
Hast du Angst vor irgendwas noch?
Angst?
Oder bist du komplett angstfrei?
Nein, ich bin nicht komplett angstfrei, aber das ist jetzt kein Gefühl, was bei mir sehr stark vorkommt. Ich habe natürlich all die Ängste, die natürlicherweise uns davor beschützen, uns selbst umzubringen. Aber ich bin mir gleichzeitig auch bewusst, dass die meisten Menschen eine Vielzahl von Ängsten haben, die sie begrenzen und beschränken. Ängste, die rational auch nicht sinnvoll sind. Das sind Ängste, die Menschen daran hindern, ihr ureigenes Potenzial zu entfalten, ihre ureigenen Talente in sich selbst zu entdecken und zur Entfaltung zu bringen. Und um diese Ängste zu überwinden, weil sie uns eben daran hindern, wirklich frei zu sein, denn unsere wahre Bestimmung ist es, frei zu sein. Und um frei zu sein, müssen wir auch frei von Angst sein. Ich korrigiere, müssen wir in der Lage sein, mit der Kraft unseres Willens unsere Ängste zu kontrollieren.
Wer ist denn der Jochen Schweizer hinter dem Jochen Schweizer, hinter der Marke?
Der Jochen Schweizer ist ein Kajakfahrer, ein leidenschaftlicher Kajakfahrer. Das war ich immer. Als junger Mann war Kajakfahren sogar sowas wie meine Religion. Es ging darum, in windigen Plastikbooten die wildesten Flüsse und höchsten Wasserfälle zu befahren. Natürlich möglichst solche, auf die sie noch nie ein anderer zuvor gewagt hatte. Das war tatsächlich über eine lange Zeit in meinem frühen Leben lebensbestimmend. Ich bin ein leidenschaftlicher Motorradfahrer. Ich bin nach dem Abitur mit dem Motorrad durch Afrika gefahren.
Wow.
Ich bin dann Fallschirmspringer geworden, Gleitschirmflieger, Drachenflieger, Taucher, Eiskletterer. Ich habe so viele faszinierende Sportarten erlernen und auch betreiben dürfen, für was ich bis heute extrem dankbar bin. Und heute steht eigentlich im Zentrum sehr stark Zazen-Meditation, Yoga, nach wie vor viel Skifahren, Freeriden, wenn möglich, wenn die Stehbedingungen es zulassen. Ich gehe nach wie vor sehr gerne zum Kajakfahren. Ich sammle alte Mahagoni-Rennkajaks, restauriere die. Das ist eine unglaublich beruhigende Arbeit. Ich habe 50 alte Mahagoni-Rennkajaks zusammengetragen. Also praktisch jedes Boot, was seit den 60er Jahren jemals produziert wurde, bevor die dann von Carbonbooten abgelöst wurden. Und ich liebe es, in diesen Kajaks zu paddeln. Es gibt einen schönen Film auf YouTube, der heißt Paddeln ist Zen, Z-E-N. Also paddeln, im Paddeln kommst du ganz zu dir selbst. Das ist wie eine Art Bewegungsmeditation.
Wie schaffst du es in deinem Alltag? Gibt es einen Alltag bei dir eigentlich? Und wie schaffst du es dann da auch, dich wieder so ein bisschen runterzuholen, wenn es zu viel Stress gibt zum Beispiel?
Indem ich mir bewusst Auszeiten setze. Es gibt keinen Alltag bei mir, sondern mein Leben ist ja sehr spontan, hat starke Amplituden. Und an einem Tag stehe ich auf einer riesen Bühne, wie jetzt gerade komme ich von der OMR in Hamburg, 70.000 Menschen vor Ort, 8.000 Zuhörer im Saal. Und dann spreche ich wieder bei einem Cheminfire-Talk mit 5 CEOs, die einen Großteil der deutschen Wirtschaft lenken. Dann bin ich wieder, wie jetzt heute, Teil eines Seminarprogramms mit Michael Ehlers und Frederik Hümmeke. 1789-4 heißt dieses Seminar, findet in Norwegen statt. Dann bin ich natürlich wieder in meinen Unternehmen engagiert, in irgendwelchen Aufsichtsratssitzungen oder whatever. Also es ist vielfältig.
Gibt es noch was dich sehr inspiriert? Irgendwas Neues aus dem letzten Jahr, wo du sagst, das hat mich wirklich inspiriert? Das wusste ich gar nicht von mir.
Ja, ich habe begonnen tatsächlich mit einmal mit anderen namhaften Lehrenden sogenannte Kooperationsseminare zu veranstalten. Mit Michael und Frederik zum Beispiel in Norwegen oder mit Hermann Scherer in Vietnam und Kenia. Und ich habe auch eigene Online-Kurse produziert, in denen ich Wissen weitergebe, weil das wesentlich preiswerter ist, als wenn ich das in Präsenz mache, und ich erreiche damit auch viel mehr Menschen. Und es gibt einen Online-Kurs, von dem ich glaube, dass er sehr gut gelungen ist, der heißt Handle. Handle, wie du der Mensch wirst, der alle deine Probleme löst. Denn wenn du jemanden suchst, der dir zu mehr persönlicher Freiheit verhilft, wenn du jemanden suchst, der dir zu mehr finanzieller Unabhängigkeit verhilft, wenn du jemanden suchst, der dir hilft, dein Unternehmen zu gründen und auf den Weg zu bringen. Wenn du so jemanden suchst, dann schau in den Spiegel. Egal, was du suchst, du wirst es in dir selbst finden.
Ah, das ist gar nicht die Suche nach anderen, die einem helfen, sondern dass man das selber aus eigener intrinsischer Motivation macht.
Nee, manche machen das ja. Viele Menschen glauben ja, man braucht Hilfe von außen. Das kann klappen.
Ja.
Meistens klappt es nicht. Was aber viel öfters klappt, ist, wenn du dich auf dich selbst verlässt und wenn du sagst, wenn ich jemandem sage, alles ist in dir, du musst es nur entdecken und zur Entfaltung bringen, und du musst dann auch bereit sein, den Schmerz der Disziplin zu ertragen. Also am Schmerz kommst du sowieso nicht vorbei.
Erzähl mal, wieso?
Naja, entweder hast du Disziplin und es tut weh, oder du hast keine Disziplin, es tut auch weh.
Okay.
Kommt nur später und ist schlimmer. Also am Schmerz kommt eh nicht vorbei.
Okay.
Nicht wahr?
Ja.
Und Schwierigkeiten zu haben, ist ein Zeichen dafür, dass die Dinge normal sind. Schmerzen gehören unbedingt dazu, aber meistens überleben wir.
Aber es ist ja oft so, dass man kurz vor einem Durchbruch, also wenn man diesen Erfolg hat, durch ganz, ganz widrige Umstände plötzlich kommt, oder?
Das kann passieren. Und das ist eben jetzt die Frage. Bist du in der Lage, dein Momentum aufrecht zu erhalten? Mhm. Weil du kannst dein Momentum nur aufrecht, oder du kannst, der Erfolg setzt voraus, dass du nicht aufhörst zu streben, also dein Momentum aufrecht zu erhalten. Dieses Buch hier heißt Der perfekte Augenblick. Mhm. Es war auch ein Spiegel-Bestseller, in dem ich genau diese These auch sehr ausgiebig erläutere. Man muss dem Glück die Chance geben. Oder Picasso hat mal gesagt, die Muse kommt oder sie kommt nicht. Aber wenn sie kommt, ist es besser, du hast den Pinsel in der Hand. Damit will ich sagen, wenn du aufhörst zu streben, ja, dann kann ja der glückliche Umstand gar nicht entstehen, weil dann ist ja gar kein Momentum mehr da, auf den der richtige Augenblick treffen könnte. Was du bestimmen kannst, ist dein Streben, die Power, das Momentum, deine eigene Qualifikation zu erhöhen. Aber den Zeitpunkt, den bestimmst du nicht. Der kommt oder er kommt nicht. Gibt keine Garantie, dass er kommt. Nur wenn du aufhörst zu streben, dann kann er nicht kommen. You got no choice.
Wir wollen ja jungen Leuten vor allem was vermitteln. Es geht ja in der Königsklasse auch tatsächlich um die Selbstwirksamkeitserwartung, also was wir gerade hatten, das, was man selber mitbringt, zu entfalten und an sich selber zu glauben. Wir haben daraus eine Marke gebaut, die Königsklasse. Jochen Schweizer ist auch eine Marke. Inwiefern ist das denn bekannt? Also was siehst du so in Deutschland, was Leute denken, wenn sie Jochen Schweizer hören, und was wird daraus?
Ja, was wir wissen, ist, dass die Markenbekanntheit etwa 85% beträgt. Damit ist es eine der bekanntesten Publikumsmarken. Aber entscheidend ist doch zu wissen, was eine Marke eigentlich ist. Königsklasse ist, wie du sagst, auch eine Marke. Die wird auch eine Bekanntheit haben. Und ich glaube, Marken sind wie Leuchttürme. Leuchttürme bieten Orientierung, nicht wahr? Die Kapitäne der Schiffe, die die Küste entlangfahren, die orientieren sich an Leuchttürmen. Und Verbraucher, Konsumenten orientieren sich an Marken, weil die Marken geben Orientierung. Ein Leuchtturm ist aber nie auf Sand gebaut, sondern immer auf solidem Fels, damit er allen Stürmen trotzen kann. Und so ist es auch mit Marken. Marken, die dürfen nie auf Sand gebaut sein, sondern Marken brauchen ein solides Fundament. Und das solideste Fundament einer Marke sind immer die Werte, das Wertekonzept. Bei einer inhabergeführten Marke, bei einer Personenmarke jetzt, wie Jochen Schweizer zum Beispiel, sind natürlich die Werte des Gründers fast immer auch die Werte der Marke und die Werte, die im Unternehmen gelebt werden, weil der Gründer formt ja das Unternehmen nach seinen Vorstellungen. Und ich habe in meinem Leben, wenn ich mal einen Fehler gemacht habe, fast immer gegen meine eigentlichen Werte verstoßen mit Entscheidungen. Es war immer die Grundlage für einen Fehler, womit die Frage sich stellt, ja, aber was sind denn dann eigentlich deine Werte? Also wenn du es mal ganz schnell antwortest aus Werten, es gibt die Werte wie Sicherheit, Freiheit, Familie, Abenteuer, Geld verdienen. Was sind deine wichtigsten Werte? Ganz schnell, sag mal spontan.
Rechtschaffenheit, Zusammenhalt und Empathie.
Wunderbar, sind drei ganz wertvolle Werte. Entscheidend ist aber, ich habe eine App gebaut, eine Webseite, die heißt der Wertekompass oder wertekompass.de, wertekompass.de, ist kostenlos. Da kann jeder drauf gehen und kann innerhalb von 15 Minuten aus Hunderten von Werten seine 10 zentralen und wichtigsten Grundwerte bestimmen. Ist nämlich hochinteressant.
Toll.
Und kann die auch verdichten auf die 4 zentralen Grundwerte. Und warum habe ich über Freiheit geschrieben in diesem Roman? Weil Freiheit für sehr viele Menschen zu den 4 wichtigsten Grundwerten zählt. In meinem Fall gehört dazu außerdem noch Authentizität, Integrität, finanzielle Unabhängigkeit natürlich und natürlich den höchsten Wert, die Freiheit. Und der Wertekompass ist völlig umsonst. Und ich glaube, wenn man sich Ziele setzt, dann ist es wichtig, dass diese Ziele mit den eigenen Werten korrespondieren. Es gibt nämlich auch fremdbestimmte Ziele oder traditionsgeleitete Ziele. Opa war Schreiner, Papa war Schreiner, ich werde auch Schreiner. Vielleicht bist du aber in Wahrheit ein Philosoph. Also könntest du an deiner eigentlichen Seinsbestimmung vorbeischrammen, weil ja das ein fremdbestimmtes Ziel ist oder in dem Fall ein traditionsgeleitetes Ziel. Mhm. Und heilsame Ziele, die man sich setzt, die fußen immer auf den eigenen zentralen Werten. Und die zu kennen, neben dem Holz, aus dem man geschnitzt ist, ist einer der wichtigsten Grundpfeiler für ein erfolgreiches Leben.
Wunderschön. Wo siehst du dich selber in 5 Jahren?
Noch am Leben.
Mhm. Hast du noch Ziele?
Ich habe viele Ziele und viele Träume, aber vielleicht nochmal zu den Zielen. Wenn es konkrete Ziele sind, ich sage es auf Englisch, a goal without a timeline is just a dream.
Wenn ich noch eine Frage stellen darf, wäre, hast du an junge Leute Tipps für ihr Leben?
Ja, ist ganz einfach.
Ja?
Never give up.
Super. War das auch was du selber gelernt hast, als du jung warst?
Niemals aufzugeben. Mhm.
Und wenn ja, wie?
Durch Versuch und Irrtum, durch Erfolg und Misserfolg.
Was würden deine Eltern über dich heute sagen?
Erstaunlich, was aus dem Querulanten, diesem Freigeist, ja, diesem Revoluzzer geworden ist.
I love it. Vielen Dank dir.
Super. Ja. Danke dir.